Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast. Ich bin immer noch Rainer Staska und an meiner Seite sind dieses Mal meine Schülerinnen Alena, Caro, Max und Scarlett. Und die beginnt jetzt.
Heute wollen wir uns um das Thema Ängste kümmern und wie immer informieren, aufklären und psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen aus der Vorurteilsecke herausholen. Wir freuen uns, Herrn Dr. Andreis, den Klinikleiter der Vitos-Klinik Rehberg hier in Herborn und Nachfolger von Professor Wildermuth, für einen Einblick in die medizinisch-therapeutischen Hintergründe der Angststörung gewonnen zu haben. Natürlich kommen auch wieder Betroffene zu Wort. Caro wird über ihre generalisierten Ängste sprechen. Alena und Max schildern ihre Probleme mit der Schulangst. Im Anschluss erläutert Herr Staska als Kliniklehrer, wie immer, die Herausforderungen des Krankheitsbildes für die Schule und gibt Anregungen und Tipps für Regelschullehrkräfte. Dann starten wir mal ins Thema. Herr Dr. Andreis, Sie haben das Wort.
Guten Tag, mein Name ist Christoph Andreis. Ich bin Kinder- und Jugendpsychiater und Klinikdirektor der Vitos Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit in Herborn. Heute soll es um Ängste gehen. Ängste sind eigentlich etwas ganz Natürliches und überlebenswichtig und sollen uns helfen, mit Gefahr umzugehen. Sie prägen in gefährlichen Situationen unser Denken und Handeln. Sie führen dazu, dass wir priorisieren und die Bewältigung einer Gefahr an die erste Stelle stellen. Und sie bringen uns körperlich dazu, in einen Hochleistungszustand, um dies auch zu schaffen. Ängste können aber auch ein Problem werden. Und zwar dann, wenn Ängste losgelöst von einer tatsächlichen Gefahr entstehen, wenn sie für eine Situation nicht mehr verhältnismäßig sind und wenn sie uns bei der Bewältigung unseres Alltags maßgeblich beeinträchtigen. Als Psychiater unterscheiden wir verschiedene Formen der Ängste. Als erstes gibt es sogenannte phobische Ängste, die sich in der Regel auf ein ganz spezifisches Thema oder Objekt beziehen, wie die sogenannte Spinnenphobie. Als zweites beschreiben wir sogenannte generalisierte Ängste, die sich kennzeichnen durch ein sehr niederschwellig entstehendes, manchmal nahezu durchgehend bestehendes Angst- oder Nervositätsgefühl, ohne dass es einen spezifischen Fokus oder Auslöser gibt. Und als drittes beschreiben wir die sogenannten Panikattacken oder Panikängste, die sich durch ein insbesondere körperlich sehr spürbares, dann ganz plötzlich eintretendes, aber dabei überflutendes Angstgefühl auszeichnen. Im Kindesalter gibt es verschiedene Entwicklungsphasen, in denen ganz bestimmte Ängste völlig normal sind. Dass ein Kind mit 7 bis 8 Jahren anfängt zu weinen, wenn es einer fremden Person begegnet, im Sinne des sogenannten Fremdelns, ist bekannt. Oder aber, dass Kinder beim ersten Besuch des Kindergartens ängstlich auf die neue Situation reagieren. In der Regel gelingt es durch Unterstützung, dass diese Ängste überwunden werden. Wenn diese Überwindung aber nicht vollständig gelingt, können Ängste bestehen bleiben. Oder aber diese Ängste werden reaktiviert durch Stressmomente, die später entstehen. Wenn zum Beispiel ein Schüler wegen einer körperlichen Erkrankung lange die Schule nicht besuchen könnte, kann es sein, dass er beim Blick auf die Rückkehr in die Schule auf einmal nervös wird und in der Folge Angst entwickelt. Schule fühlt sich neu und fremd an und am Tag des ersten Schultags schafft er es morgens nicht, diese Ängste zu überwältigen. Er vermeidet dann den Schulbesuch. Am nächsten Tag ist die Hürde, in die Schule zu gehen, vielleicht noch größer, denn er denkt sich, was andere Schüler vielleicht denken würden, warum er am Tag davor nicht da gewesen ist. Die Ängste werden größer, die Vermeidung wird größer und es entsteht eine immer größere Einschränkung im Alltag, ein sozialer Rückzug, das Einschränken von sozialen Aktivitäten und Hobbys. Und wir kommen so an einen Punkt, wo eine Angsterkrankung gegebenenfalls auch behandlungsbedürftig wird. Wie sie behandelt wird, hängt davon ab, wie ausgeprägt die Angst ist. Insgesamt sind für uns als Psychiater dabei 3 Dinge von großer Bedeutung. Als erstes wollen wir verstehen, was für eine Angst vorliegt, wie sie zustande kommt und was für Faktoren ursprünglich für die Angst gesorgt haben. Als zweites geht es darum, mit dem Patienten über diese Ängste zu sprechen und die Ängste so inhaltlich zu entkräften. Und als drittes und ganz zentralen Schritt kommt dann die Übungen und das Training, die Situationen verbunden mit den Ängsten auszuhalten, um darüber eine Reduktion des Angstgefühls zu entwickeln. Insgesamt muss man sagen, dass Ängste eine sehr gut beforschte und auch sehr gut behandelbare Erkrankung darstellen. Je nach Schweregrad kann eine Angsterkrankung ambulant oder auch stationär behandelt werden und oftmals können Medikamente hier sehr gut unterstützend eingesetzt werden.
Und jetzt gibt uns, wie angekündigt, Caro einen Einblick in ihre Ängste.
Hallo, mein Name ist Caro, ich bin jetzt 18 Jahre alt und ich lebe seit gut 3 Jahren mit meiner Angststörung. Angststörungen äußern sich ganz verschieden. Bei mir haben sie angefangen mit Panikattacken oder Angstattacken, in denen ich das Gefühl hatte, mein Körper macht Sachen, die ich nicht von ihm kenne. Ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht. Viele Betroffene leiden unter sozusagen psychosomatischen Beschwerden, die in den Situationen kommen, in denen sie Angst bekommen. Das sind beispielsweise Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Herzrasen, ein Schwindelgefühl und ewig viele weitere Sachen. Meine Ängste haben sich meistens in sozialen Situationen mit vielen Menschen gezeigt. Ich hatte das Gefühl, ich würde direkt umkippen. Mir wurde warm, mein Herz hat gepocht. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht mehr ich selbst. Ich hatte ein Schwindelgefühl und das hat mir große Angst gemacht. Dann war ich bei vielen Ärzten, die mir leider keine richtige Diagnose geben konnten. Ich hatte das Gefühl, keiner kann mich verstehen. Meine erste Panikattacke bekam ich mit knapp 15 Jahren. Ich kann mich gut noch daran erinnern, dass mein Hobby war, ich war im Gottesdienst und half dort als Messdiener. Ich habe auf einmal total viele Gedanken im Kopf gehabt und wusste überhaupt nicht, was los war. Mir wurde schwummerig und ich sah nicht mehr richtig. Ich bin aufgestanden, bin in die Sakristei gegangen, habe mich hingesetzt und dachte, ich sterbe. Ich hatte Todesangst. Nach gut 10 Minuten ging es dann wieder besser. Mein Pulsschlag hat sich wieder regeneriert und ich hatte das Gefühl, mir geht's wieder wie vorher. Ich hatte keine Angst, ich war nur einfach total verwirrt. Nach gut 1 Woche bekam ich dann die nächste Panikattacke. Es war das gleiche System. Ich hatte das Gefühl, ich kippe um. Ich war total ängstlich und saß neben meiner Mutter und habe gesagt, ich hab Angst zu sterben. Ich bekam diese Panikattacken dann ungefähr 2-mal die Woche. Und irgendwann war ich dann wirklich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe Angst, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ärzte haben gesagt, da ist nichts, du hast nichts, es ist nichts Schlimmes, du wirst nicht sterben, dir wird nichts passieren. Aber ich war hilflos und keiner wusste, was er anfangen soll mit der Krankheit. Dann sind wir zu meinem Hausarzt gegangen, der mir dann berichtete, ich sollte mir eine Psychologin suchen. Ich machte mich auf der Suche nach einer Psychologin, die mich dann ambulant begleitete. Meine Ängste wurden leider trotzdem nicht besser. Daraufhin habe ich mich bei der Vitos-Klinik bei uns in der Nähe gemeldet und ich kam für 5 Monate in die Tagesklinik. Jetzt, gut 1,5 Jahre später, bin ich dann auf dem Rehberg gelandet. Hier in der Rehberg-Schule fühle ich mich sehr wohl. Man wird verstanden, man gibt Acht aufeinander und ich kann mich immer melden, wenn etwas ist. Die Anfangszeit in der Klinik war für mich nicht einfach. Mittlerweile bin ich 6 Monate in der Klinik und trotz allem bin ich viel weitergekommen. Ich hatte Höhen und Tiefen und trotzdem konnte ich gut an meinen Ängsten arbeiten und mir geht es jetzt deutlich besser als am Anfang. In der Verhaltenstherapie, als ich ambulant bei meiner Psychologin war, hat sie mir viele Tipps gesagt, die ich anwenden kann, wenn ich zum Beispiel in der Schule eine Panikattacke habe. Ich habe gelernt, ruhig zu atmen, mich auf weitere Sachen, andere Sachen zu konzentrieren, wie zum Beispiel, was passiert um mich herum? Nicht alles in meinen Körper reinzuhören, sondern was passiert um mich herum? Ist die Kreide gerade an der Tafel, die quietscht? Oder höre ich gerade die Autos an der Straße? Ich bin dann für einen Moment aus der Klasse gegangen, habe ruhig geatmet und probiert, meine Gedanken von mir wegzubringen. Das war nicht immer einfach, hat auch nicht immer geklappt. Aber da gilt, Übung macht den Meister. Wenn ich mal es nicht geschafft habe, allein aus dieser Situation zu kommen, haben mir Mitschüler geholfen. Ich ging zum Beispiel mit meiner besten Freundin raus. Die hat mich abgelenkt, hat mich zum Lachen gebracht, hat mir etwas zum Trinken gegeben. Und dann kam ich doch ganz gut aus diesen Situationen raus. Was können Lehrer machen, wenn eines ihrer Schüler Panikattacken bekommt? Als erstes finde ich am allerwichtigsten Verständnis zeigen. Sagen, dass es nichts Schlimmes ist. Man soll sich nicht dafür schämen und am besten nicht irgendwie böse drauf reagieren, denn eine betroffene Person kann nichts für ihre Panikattacken. Wenn also eines ihrer Schüler das Gefühl hat, dass eine Panikattacke entwickelt, dann schicken sie am besten die Person mit einem anderen Mitschüler raus und geben sie der Person sehr viel Zeit. Und wie hilft man eigentlich Betroffenen? Also ich war am Anfang auch ganz verwirrt, als ich jemanden mal mit einer Panikattacke gesehen habe. Ich dachte, da ist doch, also es passiert ja nichts, ist doch nichts Schlimmes. Als ich es dann selbst miterlebt habe, konnte ich dann auch gut Sachen aufschreiben, die mir geholfen haben und damit auch anderen zu helfen. Beispielsweise jemand atmet sehr schnell, hyperventiliert, eine Flasche geben zum Trinken, schluckweise trinken, probieren die Person auf etwas anderes aufmerksam zu machen, zum Beispiel über die Arbeit zu reden, die man die nächste Stunde schreibt oder eine bestimmte Hausaufgabe, damit sie sich ablenkt und raus aus dem Körper, aus den Gedanken kommt. Dann probieren mit der Person zu atmen, damit dreimal einatmen, ausatmen, damit man einen ruhigen Atemfluss macht, damit die Hände nicht kribbeln vom Hyperventilieren und der Person sagen, dass man für sie da ist und sie nicht alleine lässt. Wenn du das Gefühl hast, dass du unter ähnlichen Symptomen leidest, von einer Panik oder einer Angstattacke, dann such dir dringend Hilfe und fühl dich nicht schlecht, wenn du dich bei Leuten meldest, die dir wichtig sind. Sie können dir am besten helfen.
Dann widmen wir uns jetzt mal konkret dem Thema Schulangst und hören mal, was Alena und Max uns zu erzählen haben.
Hier sind Max und Alena und sie wollen uns ein bisschen was über Schulangst erzählen, wie es ihnen dabei ergangen ist. Ja, fangen wir doch mal mit Max an. Max, weißt du, wann das bei dir angefangen hat?
Etwa in der zweiten Klasse.
Gut, und du bist jetzt in welcher Klasse?
In der achten.
Danke. Alena, bei dir?
So etwa vor anderthalb Jahren. Ich bin in der 9.
Max, kannst du vielleicht mal schildern, wie es dir mit dieser Schulangst ergangen ist?
Also morgens habe ich meinen Vater gegen meinen Willen in die Schule gebracht, beziehungsweise zum Bus gebracht. Ich bin morgens aufgestanden mit Bauchschmerzen, keine Lust auf den Tag und einfach Angst davor, aus meinem Bett zu kommen, weil ich Angst hatte, in die Schule zu gehen.
Okay, Alena, und wie war es bei dir?
Also bei mir war es morgens auch, dass ich manchmal mit Bauchschmerzen, aber eher öfters mit Kopfschmerzen aufgewacht bin. Und ich hatte meistens eine Verabredung, mit der ich morgens zur Schule gegangen bin. Und mein Vater oder meine Mutter hat mich halt auch immer aus dem Haus gehen sehen. Also auch gebracht manchmal so bis zur Tür. Und da habe ich mich schlecht gefühlt und wollte am liebsten einfach zu Hause bleiben.
Ja, das heißt ja, dass ihr es teilweise ja in die Schule geschafft habt, zwar mit Zwang oder mit Druck. Und dann gab es auch Phasen, wo das gar nicht mehr ging.
Ja, da habe ich immer andere Krankheiten als Vorwand genommen, wie dass mir schlecht ist oder dass mein Knie wehtut oder mein Fuß oder auch andere Sachen, einfach damit ich nicht in die Schule muss.
Bei dir, Alena?
Bei mir auch so ähnlich, halt wenn es irgendwas Kleines war, zum Beispiel nur Halsschmerzen, dass ich dann auch direkt schon am liebsten zu Hause bleiben wollte.
Was war denn so schlimm an der Schule, dass ihr nicht dahin wolltet?
Also schlimm war die Angst vor den Mitschülern, vor Mobbing oder vor ausgelacht zu werden oder halt einfach da zu sein, einfach präsent zu sein in der Schulgemeinde.
Bei dir?
Bei mir war es so auch die Angst vor den Mitschülern, auch dass ich irgendwas Peinliches mache und dass mich dann die anderen auslachen oder auch vor den Lehrern, die die Kinder angeschrien haben, wenn sie es nicht verstanden haben. Und dann ist es einem vor der ganzen Klasse peinlich und davor hatte ich auch immer sehr Angst.
Max, du hast von Mobbing gesprochen. Wie sah das aus? Was haben die gemacht mit dir?
Also verschiedene Beleidigungen oder geschubst, geschlagen werden, getreten, abgeworfen werden oder auch Cybermobbing. Also dann, wenn ich zu Hause war und dachte, ich fühle mich sicher, dann noch über WhatsApp-Gruppen Bilder irgendwie per Photoshop so gemacht, dass sie peinlich waren oder auf verschiedenen Social Media.
Ja, bei uns in der Schule schafft es ja, regelmäßig zu kommen. Was würde euch denn helfen?
Mehr Verständnis von Lehrern, von Mitschülern einfach dafür, dass einem manchmal nicht so gut geht oder einfach, dass man nicht irgendwie angesprochen wird oder blöd angemacht wird.
Bei dir?
Auch, dass es nicht so große, überfüllte Klassen gibt. Und auch, wenn ich mich nicht melde, dann möchte ich auch nicht drangenommen werden, weil dann weiß ich die Antwort auch nicht. Auch mehr Verständnis von den Lehrern.
Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank an euch, Alena und Max, dass ihr hier mitgemacht habt. War es schlimm, das zu erzählen?
Nein.
Bei dir, Max?
Nicht wirklich.
Ja, vielen Dank nochmal. Tschüss.
Beeindruckende Schilderung, wie ich finde. Herr Staska, was kann hier Schule leisten?
Ich fange mal bei den Basics an. Wir haben in Deutschland eine Schulpflicht und auch das Recht auf Schule, auch bei Krankheit. Das heißt, die Schule und jede einzelne Lehrkraft muss alles tun, dass Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen können. Denn davon hängen entscheidend die Bildungschancen und damit die jeweiligen Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche ab. Von der Schule fern zu bleiben, scheint natürlich für Schülerinnen und Schüler ein einfacher Weg, um die bestehenden Probleme von sich zu drängen. Die Angst selber wird dadurch aber in keinster Weise verbessert. Je länger sie also der Schule fernbleiben, desto schwerer wird es, sie wieder zu reintegrieren. Das hat auch Dr. Andreis anschaulich beschrieben. Wir haben es hier mit einem Teufelskreis zu tun. Es gibt Fehlzeiten, dadurch entstehen Lernlücken, das Lernen fällt schwerer, schlechte Noten, Frustration, weitere Fehlzeiten und so weiter und so weiter. Es wird also immer schwerer, diesem Teufelskreis zu entkommen. Werden also die Auslöser von schulmeidendem Verhalten nicht erkannt oder keine Maßnahmen ergriffen, kann sogar vollständige Vermeidung die Folge sein. Mittlerweile gibt es gute Handreichungen der Schulämter für den Umgang mit schulmeidendem Verhalten, mit dem sich Lehrer fortbilden können. Die wichtigste Aufgabe für Lehrkräfte ist daher, sensibel für das Thema sein, das Thema nicht zu tabuisieren, akribisch Fehlzeiten zu dokumentieren und rechtzeitig einzugreifen und Elterngespräche zu führen. Ohne Ursachenforschung erhält der oder die Betroffene keine Hilfe und Schulabsentismus verfestigt sich und greift auch auf andere Lebensbereiche über. Wir unterscheiden drei Bereiche: das Schulschwänzen, die Schulphobie, also die Trennungsangst, und die Schulangst. Hier ist es Aufgabe der Eltern, nicht zu Komplizen zu werden, keine Entschuldigungen schreiben oder gar Ärzte bitten, einen Attest auszustellen. Schulmeidendes Verhalten muss fachärztlich abgeklärt werden, damit eine genaue Diagnose geeignete Maßnahmen ermöglicht. Zeigt sich, dass die Angst tatsächlich in der Schule begründet ist, unterscheidet man drei Bereiche. Es gibt die Leistungsangst, hier sollen also Misserfolge vermieden werden. Es gibt die soziale Angst, also Angst, sich zu blamieren. Hier sind die Schülerinnen eher schüchtern, ruhig, sprechen leise oder nur nach Aufforderung. Und es gibt soziale Konflikte, also Schwierigkeiten mit Lehrern oder Mitschülern, die Betroffenen nicht mehr aus eigener Kraft lösen können. Wie bei Alena und Max erkennbar, wirkte die Schulangst nicht nur psychisch auf die Stimmung, es waren tatsächlich körperliche Beschwerden vor dem Schulbesuch vorhanden. Bauchschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, Durchfall, Schlaflosigkeit oder sogar Zittern sind hier die häufigsten Symptome. Diese klingen aber zumeist dann am Nachmittag wieder ab. Und auch das Verhalten kann sich tatsächlich ändern. Rückzug, Vermeiden von Situationen bis hin zu Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsstörungen können hier auftreten. Schule muss in dem Fall Ursachenforschung betreiben. Durch Leistungsdiagnostik, um Überforderung auszuschließen und Prüfungsangst zu erkennen. Durch soziale Analyse des Schul- und Klassenklimas mit tatsächlich selbstkritischer Reflexion, um Maßnahmen einzuleiten. Wie ist das Miteinander? Geht es hier gerecht in unserer Schule zu? Was kann das Schulklima verbessern? Manchmal können schon Kleinigkeiten helfen. Also Verbesserung der Bussituation. Wie ist die Situation auf dem Schulweg? Gibt es ansprechende Toiletten? Wie ist die materielle Ausstattung der Schule? Manchmal ist aber auch dringender Handlungsbedarf der Schulgemeinde gegen Mobbing oder eine Verbesserung des Klimas unter Einbindung von Sozialarbeit und schulpsychologischem Dienst durch zum Beispiel Mediationsverfahren oder Erstellung und Umsetzung pädagogischer Konzepte nötig. Die beste Schule ist immer noch die, in der sich alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstige Bedienstete wohlfühlen. Zum Abschluss noch ein Wort zu Corona. Homeschooling könnte dazu führen, dass die Schulangst weniger wird. Es könnte aber auch das Gegenteil eintreten, dass sich die Angst verfestigt. Videokonferenzen ergeben kein reelles Bild über den seelischen Zustand der Schülerinnen und Schüler. Da sollte ein besonderes Augenmerk bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes dem Thema Schulangst gewidmet werden. Inzwischen ist schon fast jedes 10. Schulkind von einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Schulangst betroffen. Im Grundschulalter weist sogar jedes siebte Kind bereits offensichtliche Schulängste auf. Und 25% unserer Kinder und Jugendlichen leiden insgesamt an unterschiedlichen, oft nicht erkannten Angststörungen. Eltern, Freunde, insbesondere aber auch Lehrerinnen und Lehrer können enorm viel dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen auf allen Gebieten ihre Ängste zu nehmen und ihre Kompetenzen zu stärken. Und das sollten sie auch tun.
Vielen Dank für euer Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet unser Anliegen aufnehmen. Psychisch krank heißt nicht irre, sondern krank und kann behandelt werden. Und immer dran denken, es kann jeden treffen. Bis zum nächsten Tassensprung. Wir sagen Tschüss und bleibt oder werdet gesund.